Willkommen zu den Podcasts der Bruderschaft der Schwarzhäupter. In persönlichen Gesprächen mit dem Journalisten Alexander Welscher erzählen unsere Mitglieder von ihrem Leben, ihrem Weg in die Bruderschaft und ihren Erinnerungen an bedeutende geschichtliche Ereignisse.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Schwarzenhäupter-Podcasts. Wir befinden uns heute an einem Ort, der wie kein zweiter für hanseatische Tradition und das gesellschaftliche Leben Estlands steht, dem Haus der Schwarzenhäupter. Hinter der berühmten Renaissance-Tür begrüßen wir heute einen Mann, dessen Name mit dem Aufstieg Tallinns zur europäischen Luxusdestination verbunden ist. Michael Stenner kam 1997 mit nichts als einer vagen Vorstellung von Nordeuropa aus dem sonnigen Afrika hierher und blieb, um die Hotellandschaft des Landes zu prägen. Aufzeichnung Jan Tischer. Produktion Gerd Hagmeier-Gaverus.
Ja, herzlich willkommen. Guten Tag, mein Name ist Alexander Welscher. Herzlich willkommen bei der neuen Folge des Podcasts der Bruderschaft der Schwarzenhäupter zu Tallinn. Ich begrüße heute einen ganz besonderen Gast, Michael Stenner. Herzlich willkommen, Michael.
Vielen Dank, Alex.
Wir sind hier heute im Schwarzhäupterhaus. Erste Frage ganz einfach. Was bedeutet dir dieses Haus?
Weißt du, ich bin jetzt mit Tallinn seit ungefähr 28 Jahren liiert und es war eins der ersten Gebäude, das mir damals bei meinem ersten Rundgang aufgefallen ist, aufgrund der wunderschönen Tür, die es hatte. Und damals wusste ich aber noch nicht so richtig, was das eigentlich alles bedeutet und habe es dann erst zu schätzen gelernt, als ich glaube 2007 oder 2008 in die Bruderschaft aufgenommen worden bin. Und ja, mittlerweile habe ich so viele schöne Stunden hier drin erlebt, dass ich mir so einen Abend der Bruderschaft nicht in diesem Haus kaum noch vorstellen kann.
Was war die schönste Erinnerung, das schönste Erlebnis hier?
Oh, viele schöne, sehr gute Essen im Olai-Saal unten. Ja, ohne jetzt ins Detail zu gehen, es hat viel Spaß gemacht.
Du hattest erwähnt, das sind fast 28 Jahre, das erste Mal dann in Tallinn warst. Das war dann 1997.
Genau.
Kamst ja dann damals fast aus dem südlichen Afrika in den nordostlichsten Part Europas. Wie war das damals? Wie war das? Dein erster Eindruck von Estland?
Ja, ich muss wirklich mit Afrika anfangen, denn das spielte eine ganz wichtige Rolle in meinem Entscheidungsprozess, überhaupt nach Estland zu kommen. Ich war also von 88 bis 94 im südlichen Afrika, habe dann 3,5 Jahre Station in Düsseldorf gemacht und zu dem Zeitpunkt suchte ich einen neuen Job und ich ging auf eine Konferenz nach Potsdam, wo ich meinen Headhunter zufällig traf, der mich seinerzeit nach Afrika transferiert hatte. Und den fragte ich, ob er nicht irgendwo in der Welt wieder einen Job für mich hat. Und nach dem Ende der Konferenz, 2 Tage später, ging das Telefon in Düsseldorf und da war er dran und sagte, Michael, ich habe einen Job für dich in Tallinn, in Estland. Und meine erste Reaktion war eigentlich sehr abwehrend. Für mich war Estland zu dem Zeitpunkt noch gleich Russland. Meine Familie hatte nie irgendwelche Bindungen in den Osten, irgendwie weiter als zur Zonengrenze. Also es war für mich schwer vorzustellen, hierher zu gehen. Und ich wusste aber, dass ich diesen Headhunter brauchen werde im späteren Leben. Und ich dachte mir, es ist eine gute Idee zu sagen, kauft mir ein Ticket und bucht mir ein Hotel. Ich gucke mir das an. Und wenn ich zurück bin, sage ich euch, dass ich da gar nicht hin möchte, weil es mir nicht gefällt. Und dann bin ich Ende August 97 zum ersten Mal nach Tallinn geflogen. Und jetzt kommt Afrika ins Spiel. Es war ein wunderschönes, heißes Wochenende. Alle Leute waren am Strand und in den Straßencafés. Und ich habe mich gefühlt wie in Afrika. Es war einfach nur herrlich. Und ja, ich habe dann gleich vor Ort noch meinen Vertrag unterschrieben, weil ich mir dachte, hier gehörst du hin, hier scheint die Sonne. Dann bin ich zurück nach Düsseldorf, habe gekündigt und bin im November hergekommen und habe ein ganz anderes Estland vorgefunden, wo ich dann wiederum dachte, naja, 4, 6 Wochen, dann packst du deine Koffer und fährst wieder nach Hause. Aber dann kam wieder alles anders. Und ja, mit einigen Pausen zwischendurch war ich dann hier. Das erste Mal von November 97 bis Mai 2002. Dann von September oder Oktober 2005 bis Januar 2013. Und jetzt 2025 habe ich eine Saison auf Muhu verbracht. Das sind, glaube ich, 13 Jahre insgesamt meines Lebens, die ich hier in Estland verbracht habe. Und das waren wunderschöne Jahre mit vielen tollen Erinnerungen.
Ist Estland auch ein bisschen deine Heimat dann dadurch geworden?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Heimat ist da, finde ich, wo man herkommt, wo man Familie und Freunde hat, wo man zur Schule gegangen ist. Aber ich habe am Anfang nie geglaubt, dass ich estische Freunde haben könnte, weil am Anfang sah das überhaupt nicht danach aus. Aber mittlerweile habe ich so viele Bekannte und auch gute Freunde in Estland, so dass ich wirklich sagen würde, ich bin hier auch zu Hause. Ich liebe Estland. Ich weiß nicht genau warum, aber es hat mir auch beruflich unwahrscheinlich viel gebracht. Ich hatte eine tolle Zeit hier. Und ja, privat und beruflich hatte ich erfüllte Jahre in Estland. Und das war eigentlich fast immer eine gute Zeit.
Und das ist jetzt erwähnt, du hattest dann sozusagen Bedenken, kamst im August an, alles war schön, November natürlich alles grau. Was hat dich dann doch zum Bleiben bewogen? Du hattest ja auch gerade erwähnt, 4 bis 6 Wochen vielleicht, dann bin ich hier weg, aber dann bist du ja doch geblieben.
Ja, also ich bin damals zu Weihnachten nach Deutschland gefahren, zur Familie und eigentlich schon mit dem Gedanken, dass ich wahrscheinlich gar nicht mehr zurückkommen würde oder wenn nur noch, um meine Sachen zu holen. Dann war es aber Anfang Januar so, dass mein Chef praktisch mit mir gleichzeitig aus London einflog und somit mich mit Arbeit überwältigt hat, dass ich gar nicht mehr zum Nachdenken kam und ich habe eigentlich nur noch funktioniert. Und schwuppdiwupp war es April, wir haben das Hotel eröffnet damals, das Schlössle. Und dann kam der Sommer, der war wunderschön und ich habe gedacht, wow, das ist doch nicht so schlecht, wie am Anfang gedacht. Und dann kamen die ersten Freunde schon auf mich zu und es wurden Freunde. Und ja, dann kam der zweite Winter, dann hat es wieder ein bisschen gekriselt bei mir. Und dann kam der Sommer wieder, es war wieder wunderschön. Ja, und so hat sich das eigentlich immer wieder weiter fortgesetzt, jedes Jahr. Und ich bin eigentlich von Natur aus mehr so der Sonnenmensch und habe mir im Laufe der Jahre immer zu eigen gemacht, dass ich dann im November und Januar, Februar nochmal irgendwo hingeflogen bin, wo die Sonne scheint. Das hat mir immer ganz gut geholfen, um der dunklen Jahreszeit hier zu entgehen.
Du hast dann in Estland, in Tallinn besonders, dann verschiedene Hotels aufgebaut, geleitet. War das so ein bisschen auch immer die Motivation, was Neues zu machen, was von Grund auf aufzubauen?
Also, es waren ja spannende Jahre, ganz am Anfang. Das ganze Land war ja voller Power. Es waren ja nur junge Menschen eigentlich, die Entscheidungsträger waren. Und man merkte, dass überall, wo man hinkam, junge Leute, die Ideen hatten, die Vorstellungen hatten, die Pläne hatten, die erfolgreich sein wollten und auch schon waren. Und einfach in dieser Masse der Menschen mit Ideen mitzumachen, das hat mich immer unwahrscheinlich elektrisiert und hat auch bei mir viele Ideen freigesetzt. So wie der Weihnachtsmarkt, wie wir ihn jetzt gerade seit gestern haben. Das war eigentlich meine Idee, den damals zu gründen. Und mein Eigentümer des Hotels war der Finanzgeber, der machte das Ganze erst dann möglich. Aber für mich war es wichtig, Gäste in die Hotels zu bekommen. Und ich suchte nach Möglichkeiten. Und das war eine Möglichkeit, mehr Touristen halt Winter hierher zu bekommen. Und ja, es gibt dann viele, viele andere Dinge noch, die ich so mit anleihen konnte. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Jetzt hast du, wie viele Hotels waren es insgesamt, an denen du mit?
Oh, jetzt muss ich überlegen. Also von 97 bis 2002 waren es 2 Hotels und ein zusätzliches Restaurant. Da habe ich also 3 Firmen
gesucht. Das war das Schlösslerhotel,
das Hotel St. Petersburg und das damalige Kulze Notze Kurz. Das war so ein estnisches Landhausrestaurant, würde ich mal sagen. Und dann, als ich 2005 kam, habe ich die 3 Schwestern übernommen und habe gleichzeitig mit der Vorbereitung für das Hotel Telegraph angefangen, was wir dann leider erst 2007 eröffnen konnten aufgrund des Arbeitermangels, der damals herrschte. Und das habe ich bis 2012 geleitet. Die 3 Schwestern wurden 2008 verkauft. Und 2012 bin ich dann nach Viola gegangen für ein Jahr bis Anfang 2013. Und jetzt in diesem Jahr war ich dann in Pedersted auf Moho ein Jahr lang.
Jetzt waren das ja alles so höherrangige Luxushotels. Sind ja dann bestimmt auch gehobene Gäste abgestiegen, Staatsgäste. An wen kannst du dich erinnern? Was waren dann so Erlebnisse aus deinem
Leben? Ja, also das Schlüsselhotel, die 3 Schwestern und auch das Telegraph waren alles 5-Sterne-Hotels. Das St. Petersburg-Hotel in Tallinn hatte 4 Sterne. Und in der Tat, das Schlösserhotel war das erste Fünf-Sterne-Hotel im Land überhaupt. Und das hatte eine besondere Stellung damals. Und wir haben viele prominente Gäste gehabt, wie zum Beispiel als Künstler, sage ich jetzt mal, Sting war für mehrere Tage bei uns. Oder Prinz Charles, der bei uns übernachtete, damals mit einem Staatsbesuch. In den Drei Schwestern hatte ich dann die englische Königin und Prinz Philipp. Dann hatte ich die damalige holländische Königin. Im Telegraph hatte ich dann das belgische Königspaar seinerzeit. Und ja, da viele, viele Sportler, vor allen Dingen aber auch Künstler, die dann bei uns übernachteten. Und ich kann sie gar nicht alle aufzählen, das waren so viele. Aber auch, ich hatte eigentlich immer eine ganz gute Beziehung auch zur deutschen Botschaft. Wenn es irgendwelche deutsche Prominente gab, auch gerade Politiker, die waren eigentlich immer bei uns im Haus untergebracht. Also spannend, schöne Zeit, spannend.
Glaube ich. Gibt es irgendwelche Anekdoten, die du erzählen kannst?
Ja, also ich weiß gar nicht, ob man das erzählen darf, aber mir fällt jetzt gerade eine Geschichte ein, die ich im Drei Schwestern hatte, als die Königin und Prinz Philipp kamen. Ich habe sie dann, wie immer, die kam von irgendeinem Termin zurück, an der Haustür abgeholt. Und mir war bekannt, dass Königin Elisabeth also Knieprobleme hatte. Und sie hatte die Möglichkeit, entweder mit dem Lift zu fahren oder aber zu Fuß über die Treppe zu ihrer Suite zu gehen. Und ich habe sie dann gefragt, was sie möchte. Und sie sagte, ach, sie würde doch lieber mit dem Lift fahren heute. Und dann bin ich vor ihr hergegangen zum Lift, sie so mit einem Meter Abstand hinter mir. Und Prinz Philipp war ja immer so 2-3 Meter hinter ihr. Und als wir dann am Lift ankamen, hatten wir Prinz Philipp verloren. Und jetzt hatte ich niemanden sonst bei mir. Und jetzt stand ich vor diesem Lift, hatte die Tür in der Hand und hatte Angst, dass jemand oben drücken könnte. Und der Lift würde wegfahren vor unserer Nase. Und dann habe ich die Königin gefragt, ob sie die Tür vielleicht festhalten könnte, bis ich wiederkomme. Dann könnte ich nach ihrem Mann mal gucken. Und das hat sie dann auch ganz brav getan. Und ich sah dann bloß nach Prinz Philipps Beine die Treppe hochlaufen. Und dann habe ich ihr das gesagt, dass ach, der schon wieder. Und dann bin ich mit ihr ganz alleine im Lift nach oben gefahren, haben uns ein bisschen unterhalten. Und ja, es war wunderschön. Sie hat Fragen gestellt über die Bilder, die dort hingen, ob das so Originale seien oder Nachdrucke. Und am gleichen Tag abends, die Königin war außer Haus, oder das war der Nachmittag, kriegte ich die Meldung von der Rezeption, ich möchte bitte mal in die Suite kommen. Die Zofe, die dort vor Ort war, möchte mich gerne sprechen. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, was ist jetzt passiert? Und dann bin ich rein und da saß sie auf dem Bett, hat dann irgendwelche Orden, die Königin morgens vom Präsidenten bekommen hatte, an ihr Abendkleid angenäht. Und fragte mich dann also, ob ich das leiden mag, was sie heute Abend anziehen soll. Und ja, natürlich mag man das. Dann mag man ja auch keine Kritik üben. Es war auch nicht zu kritisieren, natürlich. Und dann packte sie so einen Karton aus und sagte, du, guck mal hier, das setzt sie heute Abend aus. Das war das Diadem. Das gab sie mir dann in die Hand. Und da habe ich nur noch gefragt, wie alt ist das? Da sagte sie, ach so, ungefähr 180 Jahre. Da muss ich jetzt mal ganz tief schlucken. Mhm. Wer hat schon so ein Erlebnis? Mhm. Wann kommt man schon so nah an so eine Person dran, wie ich das wirklich dann erfahren durfte? Und das war schon irgendwas, was mich schwer beeindruckt hat.
Das glaube ich, ja.
Und es gibt noch viele andere, aber das würde jetzt zu weit führen. Das ist ein toller Beruf.
Jetzt hast du ja dann, ich hatte es ja erwähnt, Aufbauarbeit geleistet. Ist man ein bisschen stolz darauf, dass du erwähnt hast, Schlüssel war das erste Fünf-Sterne-Hotel, du hast auch mit anderen Hotels dann Standard gesetzt, ist es was, auf das man stolz ist?
Ja, mit Sicherheit. Es gibt Leute, die sagen immer, Stenner ist eine Hotellegende in Tallinn. Ich weiß nicht, ob man so weit gehen kann. Aber ich habe mir seinerzeit tatsächlich einen Namen gemacht, weil es das erste Fünf-Sterne-Hotel war und wir die ganzen VIPs hatten. Und das hat bei einigen Kollegen, ich will jetzt nicht sagen Neid ausgelöst, aber schon so ein bisschen so Achtung erzeugt. Da kann man dann schon drauf stolz sein. Zumal ich das selbst ja auch nie so erwartet habe, dass das so kommen würde. Ich war ja dann auch später aktiv in der Handelskammer und auch in der estnischen Hotel- und Restaurantvereinigung habe ich mich organisiert und war aktiv daran beteiligt. Ich war in der Kommission, die Hotelsterne vergeben hat. Wir sind also in andere Hotels gefahren und haben dort geguckt, ob alles den Statuten entspricht, so wie es sein sollte. Das sind dann Dinge, die man so am Rande mitmacht und die schon viel Spaß gemacht haben und auf die man auch irgendwie stolz ist. Muss ich zugeben, ja.
Sind jetzt noch viele, werden Hotels noch von vielen Menschen geleitet oder Leuten, die du damals angelernt hast oder mit denen du zusammengearbeitet hast?
Ja, ganz viele. Hoteldirektoren habe ich jetzt gerade einen wiedergesehen nach Jahren, der damals bei mir als Portier angefangen hatte, als junger Mann. Der leitet jetzt auch die Hotel- und Restaurantvereinigung. Das war sehr schön, den mal 20 Jahre später wiederzusehen. Es gibt aber auch ganz viele Köche im Land, die durch unsere Küchen gegangen sind und als junge Köche dort angefangen haben, gelernt haben und die mittlerweile sehr bekannte Restaurateure in Tallinn sind und nicht nur ein Restaurant, sondern auch gleich mehrere leiten. Einer hat einen Michelin-Stern bekommen mittlerweile. Und das sind so Dinge, wo man sagt, ach, toll, dass aus denen sowas geworden ist. Für die war ich damals auch oft Mentor und nicht nur Vorgesetzter. Und auch das macht einen schon so ein bisschen stolz, ja.
Ist jetzt sozusagen Estland angekommen? Damals, wenn du es vergleichst vor knapp 30 Jahren, wie war die Situation? Im Hotelmarkt war das ja auf keinen Fall noch Weststandard, dann wie man es gewohnt war Mitte der 90er. Und jetzt ist man dann auf demselben Level, wenn man mit anderen Ländern
ist. Es hat sich schon vieles verändert, ganz klar. 97, 98, als wir das Hotel eröffnet haben, es war ja noch, ich würde mal sagen, eine finstere Zeit. Die Hotels, die auf dem Markt waren, das waren damals die im Prinzip die Reval-Hotels und ein paar andere. Aber es war jetzt keine Hotellerie, die geprägt war von internationalen Konzernen. Das hat sich natürlich stark verändert. Jetzt hat das Hyatt aufgemacht. Es gibt das Hilton Hotel. Radisson hat sich stark engagiert hier. Es gibt noch einige andere. Und die kleinen privat geführten Hotels haben sich aber ganz gut behauptet eigentlich. Was ich total schön finde, ist, dass der Standard eigentlich überall hochgegangen ist. Die estnischen Hotels und auch die Restaurants müssen sich heutzutage nicht mehr verstecken. Die haben total toll gearbeitet und können wirklich in meinen Augen ganz sehr zufrieden sein mit dem, was sie erreicht haben.
Jetzt machen wir den Sprung zu den Schwarzhäuptern. Du meinst, 10 Jahre warst du dann in Tallinn ohne die Schwarzhäupter. Wie bist du da zu denen gekommen? Wie kam der Kontakt zustande?
Ja, der Kontakt kam zustande über Ralf Tischer, mit dem ich schon 1998 mich angefreundet hatte, als er noch die Delegation der deutschen Wirtschaft leitete hier in Tallinn. Und der kam irgendwann auf mich zu und sagte, oh, ich bin da aufgenommen worden, ich mache da jetzt mit bei denen und das wäre auch was für dich, hast du nicht mal Lust? Und die können ja auch dann, die aus Deutschland kommen, die können ja auch bei dir im Hotel übernachten. Und ja, bei Geschäft sagt man nie nein. Und dann habe ich mir so überlegt, das machst du mal. Und dann habe ich die kennengelernt und fand die eigentlich alle total nett. Und dann fragte er mich irgendwann später mal, Monate später, ob ich mir vorstellen könnte, auch beizutreten. Und dann habe ich gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Ja, und dann bin ich irgendwo zwischen 2006 und 2008, ich müsste jetzt nachgucken, aufgenommen worden. Und ja, es hat Spaß gemacht. Und natürlich durch meinen Beruf bekam ich dann sehr schnell das Amt des Schaffers ab, um die nächsten Bruderschaftsversammlungen und so weiter zu organisieren, was ich dann auch jahrelang gerne gemacht habe. Und ja, ich auf diese Art und Weise bin ich da reingerutscht und muss auch sagen, ich habe mich immer sehr, sehr wohl gefühlt mit den Brüdern. Es sind ja auch viele neue dazugekommen. Leider sind auch einige verstorben in den Jahren. Aber die Bruderschaft hat sich sehr stark verjüngt auch. Und ich finde das toll, ich finde das gut.
Wie hattest du den Kontakt halten können, als du nicht mehr in Estland warst? Bist du dann immer angereist extra?
Ja, komischerweise war das gar nicht so schwer. Durch E-Mails und so weiter. Ich habe immer versucht, ein oder zweimal im Jahr bei den Veranstaltungen auch persönlich dabei zu sein, wenn es irgendwie ging. Und ja, es sind aus dieser Bruderschaft auch viele persönliche Freundschaften geworden. Und die pflegt man nicht nur zweimal im Jahr, sondern auch darüber hinaus. Man schreibt ihm eine Nachricht oder man telefoniert, wenn irgendwas ist oder wenn einer Hilfe braucht. Und gerade dieses Thema Hilfe fand ich mal ganz spannend. Ich hatte ja nun auch einige Jahre, wo es mal nicht so rund lief in meinem Berufsleben. Und viele kamen immer wieder zu mir und boten mir Hilfe an in irgendeiner Form. Und ja, auch das schweißt dann irgendwo zusammen. Und ich muss sagen, ich finde das klasse. Das ist so diese alte Bruderschaft, so alt sie ist, aber der Sinn einer Bruderschaft lebt weiter, auch bei uns. Und das finde ich spannend und toll.
Und ist ja die Bruderschaft ein bisschen offener geworden, sind auch Esten mit aufgenommen worden. Das ist für dich der richtige Schritt gewesen, dass man sich sozusagen zum einen wieder nach Tallinn zurückorientiert hat, sich jetzt hier auch wieder gegründet hat und auch sich geöffnet hat für die estnische Mitglieder. Ist das der richtige Schritt gewesen aus deiner Sicht?
Bin ich fest von überzeugt. Ich glaube nicht, dass die Bruderschaft überlebt hätte, wenn sie weiterhin in Deutschland ansässig geblieben wäre. Deutschland ist zu modern, auch wenn dort das Vereinsleben mehr gelebt wird als hier in Estland. Aber ich glaube, es wäre ein aussterbender Zug gewesen. Die Bruderschaft in Deutschland allein hätte meiner Meinung nach nicht überlebt. Und dann hierher zu gehen, 2000 oder 99, wann das war, ich finde, es war ein guter Schritt. Und dann die Bruderschaft den Esten gegenüber zu öffnen, fand ich mutig, aber richtig. Und man sieht ja jetzt auch mit der Anzahl der estischen Brüder, die wir haben, die bringen sich ein, die machen mit, finden das auch toll. Und es gibt auch keine Reibereien oder sowas zwischen Deutschen und Esten. Und ich hoffe, dass wir noch ein paar hundert Jahre existieren werden auf diese Art und Weise.
Jetzt gibt es mit den Esten in der Bruderschaft keine Reibereien, allerdings mit der Stadt Tallinn, eben über jenes Haus, in dem wir gerade uns befinden. Wie bewertest du diesen Streit, den es da gibt?
Ja, also das Haus ist natürlich ein grundsätzliches Thema für die Bruderschaft. Ich persönlich finde, es gehört in die Hände der Bruderschaft. Es sollte restituiert werden. Aber es sollte in meinen Augen auch weiterhin den Esten gegenüber offen bleiben. Jetzt wird ja gerade sehr viel Kultur hier im Haus angeboten. Und ich finde, das ist ein guter Weg, um es auch den Esten zu zeigen, dass wir nur mit denen den Weg in die Zukunft gehen wollen. Nicht nebeneinander, sondern zusammen. Und wenn die Bruderschaft ein gutes Konzept finden würde nach einer Restitution, dann wäre das eine tolle Sache. Im Detail muss man darüber reden, was kann man machen, was will man machen, was muss renoviert werden, was nicht. Aber ich finde es gut, wenn die Bruderschaft ein paar Räume haben könnte, die sie für sich benutzen könnte jedes Jahr. Wir brauchen nicht das ganze Haus. Und von daher, wenn wir eine Kooperation eingehen könnten mit der Stadt oder mit wem auch immer, ich denke, dann wäre beiden Seiten geholfen. Ich sehe nicht, dass wir mit unseren 40 Mitgliedern das Haus alleine mit Leben befüllen können. Wir brauchen also ein gutes Konzept, um die Räumlichkeiten dann ja auch wirtschaftlich zu betreiben.
Wäre eine Möglichkeit ein Hotel? Ich hatte das vorher schon halb im Scherz diskutiert, aber das frage ich den Hotelier.
Ich persönlich nicht. Ich glaube nicht daran. Es wäre auch schade, daraus ein Hotel zu machen. Es hat so viele andere große Räumlichkeiten, man kann das zwar alles umbauen, wie genau, habe ich noch nie drüber nachgedacht, wie man das machen könnte. Aber ich finde, es gehört kein Hotel da rein. Was man machen könnte, wäre, neben Veranstaltungsräumen ein Museum einzurichten, vielleicht ein kleines Café dabei, um die Touristen einzuladen, reinzukommen. Man könnte Führungen anbieten. Sowas könnte ich mir gut vorstellen. Aber Hotel, auch wenn ich gerne ein Hotel hätte, aber das, ich sehe das nicht, ganz ehrlich, nee.
Jetzt hat es erwähnt, Ausstellung könnte man hier machen. Es gibt jetzt eine Ausstellung, die ist ja seit heute dann für die Öffentlichkeit zugänglich. Hast du sie schon gesehen?
Ich war noch nicht drin. Ich bin erst gestern wiedergekommen nach Tallinn und habe es mir für morgen Nachmittag vorgenommen. Ich habe nur die Werbung gesehen, die dort schon hängt und auch die. Gestern Nachmittag war die Eröffnung, die Kerzen, die da draußen standen, die Fackeln. Jetzt habe ich's. Die brannten dann, also es war schon spannend. Und ich möchte es wirklich angucken, was man dort aufstellt. Ich kann mir das noch gar nicht so richtig vorstellen.
Aber ich finde, es ist einen ersten positiven Schritt auch seitens des Stadtmuseums, dass man dann doch nicht immer gegen die Schwarzhäupter, sondern sie jetzt auch als Teil der Stadtgeschichte präsentiert.
Ja, ich finde das absolut toll. Also wirklich. Das ist ja auch in unserem eigenen Interesse, dass wir mehr sichtbar werden der Öffentlichkeit gegenüber. Im Moment, selbst meine eigene Schwester, mit der ich vor 2-3 Tagen über die Bruderschaft sprach, fragte mich, ob es denn irgendwas Schlimmes sei, wenn man da Mitglied ist. Und ich bin mir sicher, wenn meine eigene Schwester das nicht weiß, dann wissen das ganz viele Esten erst recht nicht, was denn eigentlich Schwarzenhäupter sind und waren. Und da müsste man viel mehr informieren. Man könnte in die Schulen gehen. Und diese Ausstellung, da bin ich mir ziemlich sicher, wird viel Information transportieren in diese Richtung. Und ich hoffe, dass ganz viele Zeitungen drüber schreiben werden. Und ja, schauen wir mal. Also ich finde es toll. Ich bin gespannt, was ich da morgen sehen werde.
Also du gehst morgen dann auf jeden Fall.
Ich habe es morgen Nachmittag fest vor, ja.
Thema Schwarzhäupter. Wir haben jetzt dann heute das Gänseessen, heute Abend. Wie wichtig sind solche Zusammenkünfte für dich persönlich, aber auch für die Bruderschaft?
Also ich finde diese Feste, die so im Jahr anfallen, das sind dann nur so 2-3 Versammlungen, Abendessen zusammen, die ersetzen ja im Prinzip, oder ich würde es mal so sagen, formulieren wollen, das, was heute Facebook ist, war ja im Mittelalter so ein Abend. Man hat sich ausgetauscht, man hat Neuigkeiten verbreitet. Und das passiert auch heute Abend wieder, wenn wir zusammensitzen. Es sind ja auch viele Ältere dabei, die jetzt nicht so internetaffin sind, dass sie jeden Tag da sitzen und die Homepage studieren. Und außerdem haben sich auch viele persönliche Freundschaften daraus entwickelt. Und wenn man die natürlich persönlich pflegt, das ist eine tolle Geschichte.